Meine sehr verehrten Damen, Herren und alles dazwischen, das ist die Midlife Crisis. Ein Podcast von und mit Maike Schumacher. Was passiert eigentlich, wenn eine 50-jährige Frau, die mitten im Leben steht, zum ersten Mal über Sex spricht? Finden Sie es heraus. Viel Spaß beim Zuhören. Life Crisis.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Midlife Crisis. Ihr Lieben, mir schlägt das Herz bis zum Hals. Ich bin ganz, ganz offen und ehrlich, denn heute in Folge 27 habe ich meine Wunschgästin hier an meinem Küchentisch sitzen. Küchentisch, geht schon los. Die ich wirklich von Anfang an ganz, ganz oben auf meinem Zettel stehen hatte bei der Idee, ich mache einen Podcast, ich spreche über Sex, ich spreche über Weiblichkeit. Und da stand diese Frau ganz oben. Wir haben uns letztes Jahr persönlich kennengelernt auf einem Sommerfest von dem wunderbaren Friseursalon Molar Berlin in Charlottenburg. Da saß sie neben mir, wir haben angestoßen, was miteinander getrunken, kamen ins Gespräch und ja, ich war sofort verknallt. Ich sag's, wie es ist. Helen sitzt mir gegenüber. Ich sag's gleich nochmal im Ganzen, wie ihr Name lautet, was sie tut. Schon mal vorweg, wie gesagt, meine Aufregung heute und mein Grinsen im Gesicht. Denn mir gegenüber sitzt Helen Sange. Helen ist Fachärztin für Gynäkologie. Sie macht außerdem Sexualmedizin, Gesprächstherapie, Geburtshilfe, hat eine ganz fabelhafte Praxis in Berlin und auch noch eine Galerie dabei. Ich habe sie letztes Jahr im Sommer gefragt, ob sie mit mir in meinem Podcast spricht. Da war er noch nicht veröffentlicht. Ich habe nicht locker gelassen, habe ihr ein halbes Jahr Ruhe gegönnt und mich vor ein paar Wochen wieder bei ihr gemeldet und habe gefragt, Helen, kommst du bitte zu mir in Podcast? Und sie hat ja gesagt. Und jetzt sitzt sie hier heute an einem Montagmittag an meinem Küchentisch und strahlt mir entgegen. Herzlich willkommen, Helen. Schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank, liebe Maike, für die Einladung. Ich habe natürlich gern schon letztes Jahr zusagen wollen, aber der Terminkalender ist ein wenig voll. Und umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt mit etwas freierem Kopf bei dir sitzen kann und in so einer tollen Riege eingeladen worden bin mit sehr vielen tollen Vorgesprächspartnerinnen, dass ich jetzt auch dabei sein darf. Vielen Dank.
Oh, wie schön. Weil Leute, Helen ist, ihr habt es jetzt direkt schon in den ersten drei Sätzen gehört, sehr professionell vor dem Mikrofon. Das hat ganz viele Gründe. Erstens ist sie eine unfassbar professionelle Frau in dem, was sie tut. Und zweitens, vielleicht kennt ihr den Podcast Hirn und Hupen mit Vreni Frost und Mirja B. Kawai. Der ist ja letztes Jahr erschienen. Es gab mehrere Folgen und Helen ist die erste Gästin, die erste Expertin, die in diesen Podcast eingeladen worden ist. Ich verlinke den auch in den Shownotes, weil es war Folge Nummer 2. Die Ladies haben sich in Folge Nummer 1 vorgestellt und in Nummer 2 hast du sofort als Expertin gesprochen. Und jetzt sitzt sie bei mir im Midlife Crisis Podcast.
Ich liebe diesen Namen, by the way.
Ehrlich?
Ja, so geil. Und was ich noch sagen möchte ist, als ich heute bei Maike geklingelt habe.
Ja.
Dachte ich so, das Haus kommt mir irgendwie bekannt vor. Und zwar wohnt sie genau in demselben Haus, in dem eine sehr liebe Freundin bis vor 8 Jahren gelebt hat. Also kann ja nur ein toller Zufall sein, dass man tolle Menschen aus einem tollen Haus kennt. Hier mitten im Prenzlberg, ja.
Haben wir eh gesagt, ne? Also man findet sich ja zusammen. Berlin ist so eine riesengroße Stadt, aber am Ende finden immer die Leute, die zusammengehören, finden zusammen. Dann ist es ein Dorf.
Das denke ich auch. Menschen finden sich auf jeden Fall. Man muss es nicht immer allen recht machen, aber wenn man authentisch und sich selbst treu bleibt, dann findet man andere Menschen, die sehr gut zu einem passen.
Und dann triffst du eigentlich schon genau das richtige Stichwort, was ich gleich sagen möchte. Wenn ihr mich nur hier hört oder uns nur hier auf dem Podcast hört, aber nicht auf meinen Instagram-Account schaut, dann wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu tun, weil Helen ist eine unfassbar tolle Frau. Ich weiß, man soll nicht nur auf Äußerlichkeiten gehen, will ich auch gar nicht, weil ich habe sie schon beschrieben. Also ihre ja Expertise und allem, was dazu gehört, da sprechen wir ja eh gleich drüber, aber ich möchte es echt nochmal sagen, Helen. Also mir gegenüber sitzt so eine wunderschöne Frau. Du bist so charismatisch, du bist so authentisch, du bist echt was richtig Besonderes, darf ich das sagen?
Oh mein Gott, jetzt werde ich ganz rot. Das kann aber ich nur zurückgeben, liebe Maike.
Aber es ist so, also deine Erscheinung, es ist wirklich, ich habe dich da auf diesem Fest auch gesehen. Das hat sofort einen Eindruck bei mir hinterlassen, so einen positiven Eindruck. Wow, die Frau traut sich zu sein, wer sie ist. Das klingt komisch, weil, was ist denn jetzt so, es ist so speziell da dran zu sein, wie man ist. Ja, Helen ist besonders. Helen hat unter anderem, du hast es mir gerade im Vorgespräch gesagt, wie alt warst du, Helen, als deine Haarfarbe sich verändert hat?
Ich war 14, auf dem Weg in die Schule im Bus, wo andere Kinder hinter mir saßen und gesagt haben, du hast graue Haare, und ich wollte es nicht glauben. Die haben es mir rausgeruppt und unter die Nase gehalten, und Tatsache, ich hatte graue Haare und habe ja dann mit 15 schon angefangen zu färben, weil es einfach mir persönlich zu markant war. Und ich habe einen Sohn, bei dem habe ich schon im 4. Lebensjahr die ersten grauen
Haare. Das heißt, bei euch familiengenetisch bedingt.
Also ich weiß, da werden jetzt ganz viele Leute drunter schreiben, ich habe irgendeinen Zinkmangel oder sowas. Aber gerade die kaukasische Bevölkerung, also wir alle eigentlich, werden eigentlich in der Regel unter 40 schon grau. Und meine gesamte irische Familie war schon sehr früh grau. Also ich habe einen Onkel, der war mit 20 schon weiß.
Ehrlich?
Ist halt so bei uns.
Ja, und jetzt hast du diese Haarfarbe und einen ganz, ganz tollen Haarschnitt natürlich,
ja. Aber
das ist sehr auffällig.
Der polarisiert auf jeden Fall. Der Haarschnitt polarisiert.
Ja, das ist verrückt, oder? Es kann echt nur so was Kleines sein. Es kann, weil eigentlich, was ist denn ein Haarschnitt schon besonders? Also du trägst kein Irokese oder sowas.
Nicht mehr.
Hattest du mal?
Ja.
Ehrlich?
Ja, zu Studienzeiten. Ja.
Och, wie cool.
Einen bunten Iro.
Aber dann hast du irgendwann aufgehört, sie zu färben, und jetzt sind sie einfach in diesem tollen silbergrauen Ton, den du trägst mit deinem makellosen Teint. Also das muss man wirklich sagen, wow.
Danke, Mother Nature knows best.
Ja, genau.
Also ich würde auch nie jemanden verurteilen, der färbt oder nicht färbt. Das ist eine hochindividuelle Sache.
Ja.
Und für mich war das eher so ein gesundheitlicher Aspekt, weil ich immer wieder auf Haarfarbe allergisch reagiert habe. Und dann irgendwann beschlossen habe, mir reicht's, und Gott sei Dank einen unterstützenden Partner an meiner Seite hatte, der gesagt hat, ja, ich liebe dich auch so, auch, und die meisten denken ja eh witzigerweise, dass es gefärbt ist.
Ja, insofern, das habe ich, glaube ich, auch gefragt.
Ja, das ist so fast anachronistisch, ne, dass die sagen, du darfst ja noch nicht grau sein, weil viele, viele Frauen vor mir das vorgelebt haben, dass die erst mit 60, 70, 80 grau werden.
Das ist ein totales Thema.
Genau, und bis dahin fleißig gefärbt haben und es nicht gesagt haben, dass sie färben. Also ich wusste auch nicht, dass meine Mutter sich die Haare färbt, bis zum gewissen Alter.
Ja, das ist auch so ein Schamthema, ne?
Total.
Weil ich habe auch eine Freundin, die kommt mich nächste Woche besuchen. Die ist jetzt 70 Jahre alt und hat immer knallrote Haare, so richtig schöne rote Haare gehabt. Und jetzt hat sie sie schön weiß. Aber das war wirklich ein Thema für sie.
Ja.
Es dauert ja auch ein halbes Jahr, bis das alles rausgewachsen ist, weil je nachdem, welche Länge. Aber dieses graue Haare haben ist ja auch in der Öffentlichkeit, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ein Riesending. Jetzt guck mal, wie alt die aussieht und so weiter und so fort. Ne?
Aber witzigerweise nur bei Personen mit XX-Chromosomen. Also bei den anderen ist es was anderes. Ja, das ist ja immer sexy, wenn weise sexy verwegen, wenn man männlicher Herkunft ist oder sich als Mann identifiziert. Ne, das ist immer was anderes, dass man immer mit zweierlei Maß misst. Ja, die Frau lässt sich gehen, die Frau ist alt, das ist ein altes Thema.
Ja, ein irrsinnig altes Thema. Also es fällt mir ja jetzt auch richtig schön vor die Füße, jetzt mit 50. Jetzt werde ich schon fast bald nächste Woche schon 51. Ne, es tickt halt auch einfach. Es kommt auch in meinem Kopf wirklich manchmal so hoch, bist du jetzt schon zu alt für? Obwohl ich in Berlin bin, obwohl ja alles toll ist. Aber ich hatte auch ein Date mit einem jüngeren Mann und das ist leider nichts geworden, obwohl ich den unfassbar toll fand und so schöne Gespräche hatte. Und weißt du, was mein Gehirn das erste war, was es zu mir gesagt hat?
Du bist zu alt.
Ja, ich war dir
zu alt. Nicht. Andersrum, 20 Jahre jüngere Freundin, gar kein Problem.
Ja, ne? Also kann ich auch an meinem Gedankengut, darf ich nochmal echt ordentlich hingucken. Ich habe zu meiner Friseurin schon gesagt, zieht mal was Weißes, aber ich glaube, ich bin so strahlend, weil ich bin blond gefärbt. Ich bin zwar blond, aber es ist wirklich gefärbt, damit es nochmal schön leuchtet. Aber es kommt noch nicht so richtig grau, aber das wäre auch mein Wunschtraum, wirklich dann graue Haare zu tragen. Oh, schön.
Selbst meine Tochter möchte graue Haare.
Ehrlich?
Ich bin ein ganz großes Vorbild wegen Elsa, wegen des Films.
Oh.
Die ist 5 und die sagt immer, Mama, wann kriege ich eigentlich weiße Haare? Oh, so schnell kann sich die Geschichte ändern.
Ja, siehste. Aber wir wollen gar nicht so weit viel. Jetzt haben wir, ich wollte es aber gesagt haben, weil mich das einfach auch beschäftigt und weil das auch ein Thema für uns Frauen ist. Äußerlichkeit, ich habe es in der letzten Folge ganz auch stark besprochen mit meiner Assistentin Lisa. Wenn ihr das hören wollt, könnt ihr auch da nochmal reinhören. Ich hätte erst gern nochmal Angefangen jetzt bei dem Gespräch, dass wir wirklich auf, dass ich auf deine Expertinnenmeinung beziehungsweise einfach ja mal kurz über dich spreche, was du so machst. Du bist, wie ich vorhin schon gesagt habe, Fachärztin für Gynäkologie. Genau. Kannst du da nochmal ausholen, deine Titel oder alles, was du dazu zu sagen
also,
hast?
Also Doktortitel gibt es nicht. Ja. In Deutschland muss man ja einen Doktortitel schreiben, also eine Arbeit quasi. Das habe ich nicht getan. Deswegen nur mein Name Helen Sange. Ich bin Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe seit 2020, aber arbeite schon seit 2009 als Ärztin. Aber wenn man zwei Kinder kriegt, dann dauert das immer alles ein bisschen länger. Und mein erster Kontaktpunkt war eher die Radioonkologie, also Radiochemotherapie. Das war meine erste Stelle als junge Assistenzärztin mit 25 und bin dann in die Gyn gewechselt. Es sollte eigentlich auch immer die Gyn werden, aber es gab damals keine Stellen und dann habe ich mir was anderes ausgesucht quasi. Und seit 2020 bin ich Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und arbeite auch weiterhin in einer Klinik oder in Kliniken. Ich bin Zeitarbeiterin. Das heißt, ich gehe zu den Diensten, mache einen Dienst, komme wieder nach Hause, fertig und kann mir das aussuchen, wann ich das machen möchte. Bin seit längerem bei einem Arbeitgeber und bin sehr zufrieden. Es gibt mir zumindest die Möglichkeit, noch mit einem Fuß in der Klinik zu stehen, weil ich liebe auch die Klinik.
Ja.
Ich liebe die Geburtshilfe vor allen Dingen. Oh. Ich liebe es zu operieren und das sind alles Sachen, die jetzt aktuell weggefallen sind, weil ich ja seit November 22 die Galerie habe und seit März 23 die Praxis obenrum, untenrum.
Richtig.
In Berlin-Charlottenburg, die ich mit sehr viel Herz führe und das unheimlich bereichernd ist.
Habt ihr den Namen gehört? Ich wiederhole ihn nochmal, weil ich glaube, ich bin so ein bisschen reingestolpert. Deine Praxis heißt obenrum, untenrum.
Korrekt.
Wow.
Es gibt zwar Kollegen, die aus der Klinik heraus, wenn die mir Arztbriefe schreiben, immer aktiv das irgendwie unter den Tisch fallen lassen.
Ehrlich?
Ja, ja, ja. Da steht immer nur FA für Facharzt Helen Sange. Aber der Praxisname wird seltenst erwähnt, nur von meinem allerletzten Arbeitgeber, der schreibt auch noch einen netten Smiley und liebe Grüße drauf. Aber es ist halt, ich habe sehr viel Gegenwind erfahren. Es sei ja total unprofessionell.
Aber das ist doch genau darum, worum es geht.
Zu nennen. Ja, natürlich. Das ist genau auch das Thema hierfür, Scham. Ne?
Ja.
Also wie viele Frauen oder Menschen beschreiben ihre Genitalien nicht korrekt oder trauen sich nicht Vulva, Vagina,
Klitoris,
Brüste zu sagen. Ja?
Nippel.
Ja, es wird immer nur umschrieben.
Stimmt.
Obenrum, untenrum. Also es gibt PatientInnen, die sagen, ja, untenrum tut's weh. Ja, wo untenrum? Also untenrum fängt am Venushügel an und geht bis hin zum Anus. Ne? Also da ist ja alles Mögliche dabei. Also dass Menschen auch dadurch, dass sie ihre Anatomie gar nicht benennen und auch nicht kennen, auch gar nicht so genau beschreiben können, was sie da eigentlich gerade empfinden. Und ich fand den Namen halt sehr passend, aber auch so eine spielerische Andeutung, ja, auf diese, dass man nicht schambefüllt sein muss.
Ich verstehe es total.
Die Praxis ist auch so lokalisiert, dass man sie auch sehen kann.
Ja?
Ich habe damals aktiv eine Praxis gesucht auf Straßenhöhe. Ich wollte nicht mit der Thematik, also ich mache inklusive Gynäkologie und Sexualmedizin, dass ich das nicht auf dem Hinterhof mache, sondern offensichtlich, bam, hier. When we're talking about it now, ja. Das, und da habe ich, und dann passte auch der Name und die Menschen finden das lustig, beziehungsweise ist ein kleiner Icebreaker auf jeden Fall.
Das glaube ich dir sofort aufs Wort und um auch bei dem Bam zu bleiben, also es passt einfach, macht total Sinn. Es passt zu deiner Authentizität, was für ein schwieriges Wort, aber das ist alles rund und schlüssig. Also es wäre total komisch, wenn es anders wäre.
Ja.
Du hast einfach ein Standing, du bist, wie ich vorhin schon sagte, hast wahnsinniges Charisma und du hast deinen eigenen Stil. Du bist ja auch, also privat, das weiß ich von dir, weil ich dir auf Instagram natürlich auch privat folge. tollen Frauen mache ich das immer. Du bist Goth.
Mhm.
Das bedeutet, erklärst du uns mal kurz?
Ja, also Goth ist so ein sehr breiter Begriff. Das ist ja diese schwarze Alternativszene, die ja aus der Punkbewegung sich letztendlich bewegt hat, also späte 70er.
Mhm.
Und da gibt's ganz viele verschiedene Musikrichtungen, also von Gitarre, also Post-Punk, aber auch neue deutsche Welle gehört auch mit da rein, aber auch so elektronisches Zeug, sage ich mal, aber auch bis hin zu metallischen Tönen, also so etwas härtere Gitarre, das alles mit dabei. Und wir können uns auch leider nicht alle über einen Kamm scheren lassen. Aber das ist etwas, das mich schon so viele Jahre begleitet. Also es fing halt an mit so The Cure und Depeche Mode.
Oh, da zuckt's bei mir gleich, weil zu dem Zeitpunkt war ich auch Goth.
Und da war ich offen zu. Und da war ich 15 und wenn man sich jahrelang falsch fühlt, also nicht richtig, also im Sinne von zugehörig, war das auf jeden Fall eine Szene, die mich mit offenen Armen empfangen hat und die mich bis heute empfängt. Also ich komme gerade vom Wave Gothic Treffen und ich kenne seit über 25 Jahren ganz viele tolle Menschen, die weltoffen sind, die aber auch eine ganz große queere Community. Also ich kenne ja schon seit eh und je Menschen, die trans sind, die Menschen, die nicht binär sind, obwohl wir vor 15 Jahren noch kein Wort dafür hatten. Ne? Also wir sind eine sehr inklusive Szene und das hat auch sicherlich noch weiterhin meine Weltoffenheit gefördert.
Und ihr drückt euch natürlich auch, also beziehungsweise die Szene drückt sich auch durch einen bestimmten Kleidungsstil aus.
Ja.
Also gerade durch schwarze Klamotten, aber auch ja Gotik. Also es ist sehr viel mit Silberschnallen, Silberschmuck, Totenköpfe auch, mit eben schwarze Haare, blass geschminkt. Ich weiß noch, es gibt auch einen besonderen Tanzstil bei Goth. Ja. Also ich weiß das, weil Temple of Love, Sisters of Mercy.
Oh yeah.
Oh, wer den Song kennt, und da geht man ja, ich glaube, es sind 3 Schritte vor und 3 Schritte zurück. Korrigier mich, wenn es anders ist.
Ja, also man kann das nicht so verallgemeinern,
aber es gibt sogar
einen Song, der genau das beschreibt.
Also das ist einfach so ein ganz bestimmter Tanzstil. Ja. Früher waren ja solche Richtungen in meinem Teenageralter sehr modern. Also jeder gehörte zu irgendwas dazu. Da gab es die Tats. Da gab es die Mods mit den Rollern, ja, Tätze mit Rockabilly-Musik und so weiter. Und dann gab es eben Goths, einem ganz schwarz angezogen, und The Cure und Depeche Mode war der Anfang der ganzen Sache. Und ich stand auch beim The Cure-Konzert ganz in schwarz mit meinen allerersten Doc Martens auf dem Konzert und habe da mitgesungen. Und das war schon toll.
Aber man kann auch innerhalb dieser Szene, ich sag mal, so eine Entwicklung durchmachen. Ne? Also von weiß geschminkten Gesichtern bis jetzt 41 Jahre alt, vielleicht nicht mehr weiß geschminktes Gesicht, aber so seinen ganz eigenen Stil entwickelt. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr bezeichnend für die Goth-Szene. Ist einfach so dieses Hochindividuelle, aber auch dieser Respekt, der einem auch dann gebührt, dadurch, dass man halt so innovativ ist und was Neues probiert und so. Und das ist, das macht viel Spaß für kreative Köpfe.
Ach, toll. Ja, und der Punkt ist, man sieht es dir auch einfach an. Also klar, du hast dein Arztgewand, nenne ich das jetzt mal. Du trägst auch einen Kittel.
Ja.
Aber man sieht dir das ganz klar an. Du hast immer mal wieder, du bist speziell geschminkt oder trägst speziell Schmuck oder Schuhe. Mhm. Man sieht dir das an. Auch als Fachärztin, richtig?
Auch als Fachärztin,
ja.
Weil das ja nicht darüber aussagt, wie meine Qualität ist, sondern ich finde eher auch da, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man authentisch ist und bei sich bleibt, dann findet man Menschen, die zu einem passen. Das passt auch zu den Patienten gut. Ne, also es gibt Gott sei Dank verschiedene Ärztinnen, die verschiedene Sachen anbieten oder für verschiedene Menschen da sind. Und es gibt Menschen, die wollen halt nicht geduzt werden. Und, gut, bei mir können sie auch gesiezt werden, also wir können uns auch duzen in der Praxis. Und es gibt Menschen, die überhaupt nichts mit transqueeren Menschen anfangen können, aber dann sind die auch bei uns verkehrt.
Ja.
Also wichtig ist, dass man, wenn man so ist, wie man ist, dann kommen auch die Menschen zu einem, die gerne zu einem kommen wollen.
So mache ich das auch.
Und dann passt das wunderbar für beide Seiten.
Das finde ich total sensationell, weil das ist bei mir ja auch. Also wer meine Art oder so, wie ich mich gebe oder so, wie ich angezogen bin und mich benehme, der würde auch niemals zum Tanzlich glücklich zu mir kommen. Also man findet immer genau die Leute, die man ja anzieht. Mhm. Ja, your vibe attracts your tribe, sage ich da
ja,
immer ganz
auf
gerne.
Auf jeden Fall.
Ich bin noch keine Patientin bei dir, noch nicht. Aber wir haben vorhin schon kurz gesprochen, das wird sich ändern. Ich dachte nämlich tatsächlich, du bist keine Kassenärztin oder wie sagt man, du hast Kassenzulassung?
Ich habe keinen kassenärztlichen Sitz. Also die sind reglementiert. Mhm. Du kannst nicht einfach, wobei bei den Zahnärzten ist es anders, du kannst nicht einfach eine Praxis aufmachen und sagen, los geht's.
Zack, ich bin
Ich bin KV-Ärztin. Mhm. Es gibt pro Bezirk so und so viele Stellen oder die zu besetzen sind und es gibt in Charlottenburg nichts, ist halt sehr populär. Mhm. Wenn Stellen freigemacht werden, dann geht das häufig an Menschen, die, ich sag mal, früher mal Oberärztin oder sowas waren, dass die eher diese Stelle kriegen. Oder du kaufst es halt jemandem ab.
Das habe ich schon mal gehört.
Und wenn man jemandem diese Stelle abkauft oder eine halbe, dann hängt der ganze Rattenschwanz mit dran, sprich die Praxisräumlichkeiten, die Miete, die Art, wie es eingerichtet ist, die Gerätschaften, auch das Personal, ne? Also eine Praxis steht und fällt mit dem Personal und mein Personal und ich, wir passen halt wie Arsch auf Eimer,
absolut,
wenn ich das so sagen darf.
Absolut, ja.
Und deswegen funktioniert das auch so gut und da möchte ich einfach nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die vielleicht keine Lust auf mich haben, weil ich jetzt die Neue bin und das übernommen habe quasi. Also ich bin trotzdem auf einer Warteliste, also falls sich irgendwann mal eine Stelle auftut, werde ich mich drauf bewerben. Aber bisher klappt das auch so ganz gut, weil ich jetzt auch keine überteuerten Preise nehme. Also so wie alle anderen Kolleginnen auch, halte ich mich einfach an die Gebührenordnung für Ärzte, super transparent. Ich tue mal so, als wären alle privat, nicht weil kitsching, sondern ja. Man hat ja immer diese Idee, privat gibt viel Geld. Ja klar, die kriegen schon ein bisschen mehr, man kriegt mehr, sage ich mal, aber das zahlt ja dann auch die Privat. Es ist ja nicht so, dass die Menschen dann auf den Kosten sitzen bleiben würden, wenn man sich an die Faktoren hält etc. Und die sind auch ultra streng. Also wenn die Abrechnung nicht stimmt, dann kommt die zurück. Also die Patienten bleiben dann meist drauf sitzen, aber deswegen meine ich tue einfach so, als wären alle privat. Und dann ist es eine transparente Abrechnung.
Also so bei sich zu bleiben und so wirklich seine eigenen Rahmenbedingungen abzustecken, das finde ich hochachtungswert, fällt mir da als Wort ein. Weil es ganz viele gehen ja den einfacheren Weg oder gehen
den gewöhnten Weg. Also die haben mich ja alle für verrückt erklärt. Also meine Kollegin, ja. wie kannst du denn eine Privatarztpraxis aufmachen, wenn du nicht mal Chefarzt warst? Als ob man nur das machen kann, wenn man mal Chef oder Oberarzt war. Also der Grund für mich, eine Praxis zu machen, war einfach, dass ich einfach über die Jahre beobachtet habe, wie ich es nicht gerne machen möchte und wie ich es gern anders hätte, auch selber als betroffene Person. Und dann habe ich gesagt, ich mache das anders. Und das ist mir egal, was jetzt alle denken. Ich mache das jetzt einfach. Und die haben mich wirklich für verrückt erklärt. Und dann noch mit einer Galerie.
Ja,
wie verrückt kann man denn sein?
Ja, du
aber
hast
jetzt
eine Galerie.
Macht Sinn. Die Menschen verstehen es jetzt auch. Und jetzt kommen auch schon die Ersten und sagen, kann ich bei dir anfangen? So.
Ehrlich?
Ja.
Bei der Galerie stellst du nämlich nicht irgendwelche Sachen aus. Also ich habe mir das nämlich auch mal so ein bisschen angeguckt. Also die vergangene Ausstellung hieß, ich habe es mir aufgeschrieben, hieß The Vulva Gallery.
Das war die allererste.
Das war die allererste Ausstellung und da waren wirklich Bilder von Vulven. Und
genau, also Hildesheim Atlanta aus den Niederlanden, nicht binäre Person. Man schickt die Vulva ein, man macht ein Foto von der Vulva und Hildesheim zeichnet die Vulva dann.
Und das hast du in deinen Praxisräumen als erste Ausstellung gemacht?
Ja, das gab auch viel
Aufsehen?
Aufsehen und Diskussionen, nennen wir es mal so, mit den Nachbarn. Ja, aber auch so, wie kann man denn so hässliche Vulven ausstellen? Ich so, wow, okay, das ist einfach eine normale Vulva und das ist genau der Punkt, warum
sind
ich diese Ausstellung mache.
Ja.
Weil man hat so Ideen von der perfekten Vulva, die in Pornos abgelichtet wird.
Ja, genau, schön.
Haarlos, geradezu kindlich, pink, bloß keine Verfärbung, bloß
ganz
nicht so große Scham.
Vulva-Lippen.
Genau, Entschuldigung, blödes Wort, Vulva. Ist viel, viel besser, ja.
Ist unglaublich. Ja, aber schön, dass du dem standhältst. Bleibt dir auch gar nichts anderes übrig, glaube ich, gell, weil dein Herz da so.
Total. Also die einzige Bedingung für die Galerie sind medizinische Themen, also die ich irgendwie anwenden kann auf mentale, körperliche und sexuelle Gesundheit. Wir haben diverse Ausstellungen gehabt über Endometriose, über Brustkrebs bei jungen Patientinnen und das sind auch echt tolle Sachen daraus entwickelt. Also Menschen, die auch Förderung und Aufsehen bekommen haben durch die Ausstellung, weil sie sichtbar geworden sind und weil sie nicht auf irgendeinem Hinterhof in Berlin-Wedding ausgestellt wurden, sondern mitten in Charlottenburg mit einem schönen Schaufenster, also wo man es auch sehen kann, ja. Und es ist auch Non-Profit, also ich verdiene damit nichts. Es geht einzig und allein um die Künstlerförderung. Also mein Herz schlägt einfach für die Kunst. Ich wollte mich auch direkt nach Medizin damals für Kunst bewerben. Habe ich auch gemacht, wurde aber abgelehnt. Und kenne sehr viele Freundinnen, die KünstlerInnen sind. Und ich weiß den Struggle.
Aber jetzt wie schön, dass du diese Kombination trotzdem hast.
So Shared Space, so Community Building einfach, dass wenn ich die Möglichkeit habe, mit meinem Arztdasein so eine Location zu mieten, teile ich sie gerne mit Menschen, die es vielleicht nicht können.
Boah, wie schön. Ja, also das ist einmal die Praxis. Ich schreibe auch in die Shownotes die Adresse beziehungsweise wie man dich erreichen kann. Ich bin die nächste Patientin, also ganz, ganz klar.
Ich freue mich schon.
Ich mich auch. Das klingt ja komisch, gell? Kann man zu einer Frauenärztin oder zum Frauenarzt gehen, den man so gut kennt? Ich hatte das schon in München. Also ich hatte das tatsächlich auch in München. Da war ich Patientin von einer Freundin von mir, die große Schwester war das. Und da wurde ich schon so komisch gefragt. Aber für mich war das total toll, weil ich brauche Vertrauen bei der Sache. Ich gebe auch offen und ehrlich zu, ich war noch nie bei einem Frauenarzt. Das kann ich mir für mich auch nicht vorstellen. Da bin ich, ja, ich weiß auch nicht. Kann da gar nicht genau sagen, warum. Und ich hatte auch schon echt richtig, richtig unangenehme Frauenärztinnenbesuche. Also ich erinnere mich da an einen, da war ich so um die 20 Jahre alt. Ich spreche ja immer ganz gerne hier in dem Podcast über Scham und das Dinge, die mir passiert sind, weil wir haben alle irgendwelche Erlebnisse gemacht, die nicht schön waren und man hat da nicht drüber gesprochen und ich finde es halt total wichtig, darüber zu sprechen. Ich war damals, wie gesagt, 20 Jahre alt, hatte eine Frauenärztin in dem Landkreis, wo ich herkomme. Ich sage das jetzt einfach mal nicht. Und ich war damals sehr frisch verliebt, hatte einen tollen Freund. Wir waren im Urlaub eine Woche lang und es hat nur geregnet in dem Urlaub. Also was macht man? Wir waren die ganze Zeit nur im Hotelzimmer und haben es echt gut gehen lassen. Er war sehr experimentierfreudig damals und ich habe mich da auch so ein bisschen drauf eingelassen. Und es kam aber dann irgendwie zustande, dass ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie einen Pilz und habe aber in dieser Woche einen Pilz bekommen, sodass meine Vagina also wirklich gebrannt hat. Und das waren nach zwei Tagen, ich glaube, wir hatten eine ganze Woche und es ging schon am dritten Tag oder so los. Und wir haben halt dann anderweitig miteinander gespielt. Und er hat also nicht nur meine Vagina mit den Fingern dann berührt, sondern eben auch mich anal berührt. Und ich bin dann nach diesem Urlaub zu dieser Frauenärztin gegangen und die hat diesen Pilz sofort festgestellt. Ich war dann also erleichtert, dass es nur ein Pilz ist. Es fühlte sich viel, viel schlimmer an. Ich dachte, mir brennt alles weg. Sagen wir es auch mal ganz ehrlich, weil wenn ein Pilz sich so verschleppt. Und dann habe ich allen Mut zusammengefasst und habe halt zu ihr gesagt, dass er mich eben nicht nur vaginal angefasst hat, sondern eben auch anal angefasst hat, weil ich Angst hatte, macht es irgendwas, weil ein Darmpilz wollte ich nur auch noch nicht haben. Und dann sagte die damals zu mir, aha, weil es vorne immer ging, haben sie es hinten probiert oder was?
Oh mein Gott.
In so einem Ton hat die das damals zu mir gesagt.
Oh, es gibt aber so viele Stories. Also wenn meine Patientinnen mir das immer so vortragen.
Da wird einem richtig schlecht, wo ich es jetzt so laut sage.
Ja, also ich bin habe sicherlich auch meine Fehler und ich werde auch nicht immer alles korrekt machen, aber das ist so wirklich basic. Das ist das basic einmal eins.
Wie geht bei einer jungen Frau.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Also I don't get it. Aber gut, schade.
Und ich glaube wirklich, jede von uns hat irgendwann mal irgendein richtig, richtig blödes Erlebnis gehabt. Mhm. Und das hat damals, ich habe mich so geschämt, dass ich ihr das erzählt habe.
Ja.
Ob ich es nicht besser, es gab ja kein Internet. Hätte ich das gegoogelt, hätte ich es schon gewusst. Ja, klar.
Bin ich normal? Fragezeichen.
Ja, genau. Es brennt vorn, aber hinten brennt's nicht. Ja, immer wenn mir was peinlich ist, schwenke ich um in Dialekt. Here we are. Nee, ich finde es einfach ganz wichtig. Ich habe mir das auch vorgenommen, das heute zu erzählen, weil das sind so Geschichten, die, da gibt's noch viel schlimmere Dinge, die Leute erlebt haben. Ich meine, heute lache ich drüber. Ja, Gott, du warst echt doof. Liebe Frauenärztin in, du warst echt doof. Punkt. Und danach war es mir umso wichtiger, jemanden zu finden, dem ich extrem vertrauen kann, weil durch meine ganzen Scham-Scheiße, die da drauf lag bei mir auf dem Thema Sexualität, dann brauche ich mich nicht von jemand auch noch extra beschämen lassen. Also deswegen, ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass du meine neue Frauenärztin wirst. Willst du?
Ich will. Ich würde ganz gerne gleich mal darauf einhaken, also dieses Brennen, das du da beschrieben hast. Ne? Das ist, viele Menschen haben eine übermäßige Diagnose einer Pilzinfektion. Und nicht immer steckt eine Pilzinfektion dahinter. Also Stichwort Vulvodynie. Ne? Also Vulvodynie ist ja so ein, also müsste schon als Diagnose schon über 3 Monate anhalten. Man kann sagen, dass es situativ ist, also nur in bestimmten Situationen oder generalisiert, also die ganze Zeit quasi. Und das ist halt so ein unspezifisches Brennen, Unwohlsein im Bereich der Vulva, häufig auch am Vaginaeingang. Aber auch am Perineum, das ist der Übergang von Vagina zum Anus. Also unspezifische brennende Symptome. Und der Klassiker ist ja, man geht zum Arzt, man hat noch nicht mal 3 Sekunden auf dem Stuhl gesessen und dann wird halt gesagt, dass es rot ist und dann ist es ja offensichtlich ein Pilz.
Ja.
Also und auch viele haben ja die Möglichkeit heutzutage in die Apotheke zu gehen und sich Pilzmittel zu besorgen. Also immer, wenn es brennt, ist immer diese Idee, das muss ein Pilz sein.
Ja, das stimmt.
Brennen kann auch eine Bakterie sein. Brennen kann aber auch einfach so psychisch sein, also mental. Also ne, wenn man da vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht hat oder Ängste hat, Schamgefühle, was habe ich da eigentlich gemacht, wollte ich das überhaupt, solche Sachen und die können sich dann auch richtig verselbstständigen.
Oh, wow. Also ist das hier so eine ganz klassische auch Körper, Geist und Seele?
Wenn auf jeden Fall. Mhm.
Dass das nicht automatisch, okay, da waren dreckige Hände im Spiel oder das sieht man ja oft oder man war im Wellenbad oder irgend so.
Ja, also ich sage mal, eine gesunde Vagina kann echt viel ab, also dafür ist sie auch da, ne? Also eine gesunde Scheidenflora mit gutem pH hält, das ist ja ein Krieg, der die ganze Zeit abläuft zwischen guten und bösen Bakterien. Es ist ein Körpereingang, so wie auch der Mund. Ja, da kommen ständig Bakterien rein und das ist auch okay. Also ich sag mal so, wenn jede Frau jetzt hier vorbeilaufen würde und ich da mein Wattestäbchen reinhalten würde, finde ich alles Mögliche. Und dann dieser Überfokus auf, oh, ich habe jetzt ein E. coli gefunden. Ja, also man muss immer abwägen, ist die Symptomatik wirklich so stark und auch symptomatisch so ausgeprägt in Kombination, weiß ich nicht, mit einem pH, der nicht mehr okay ist. Und dann ist halt die Indikation für eine antibiotische Therapie. Aber es wird übermäßig viel antibiotisch, antimykotisch behandelt, was wiederum auch so diesen Kreislauf befeuert.
Dann wird es nur schlimmer wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, wenn ich das und das jetzt mache, ist das dreckig, ja, und also im wahrsten Sinne des Wortes und dann kriege ich eine Infektion. Und dann fangen diese Ängste an vor dem sexuellen Kontakt, weil es könnte ja sein, ne, dann hat man ja wieder diesen Pilz oder so. Auch diese übermäßige Therapie macht noch mehr im Balance des Mikrobioms. Auch gerade wenn antibiotisch behandelt wird und nicht im Anschluss eine Milchsäurekur beispielsweise oder wenn das immer wieder auftaucht und man hat einen lokalen Östrogenmangel, wenn dieser nicht behoben wird, dann kann ich die Uhr danach stellen. Ne? Dann zack, der nächste. Und jede neue Infektion ist körperlich anstrengend, aber auch mental. Ne? Dann ist auf einmal ein Bereich, der eigentlich neutral bis ab und an mal da war, mit Beschwerden bereitet hat, zum Beispiel während der Regelblutung, aber sonst eher, ich sag mal, ein Spaßorgan ist, auf einmal so eine Regenwolke drüber hängt. Das führt dazu, dass viele Frauen übermäßig dann irgendwelche Behandlungen haben.
Das habe ich echt schon wirklich echt oft gehört. Und du hast gerade ein Stichwort gesagt, dreckig. Das hat sofort was mit mir gemacht, weil das ja so wichtig, also das ist so wichtig, das wird so zumindest kommuniziert, dass das alles ganz sauber und es darf nicht riechen und Ausfluss, oh mein Gott, Slip-Einlagen mit Duft.
Ja.
Das sind so Plastik, also ich benutze auch Slip-Einlagen hier und da, einfach weil ich nicht mich sauberer fühle, aber weil es gibt einfach Tage, da finde ich das gut, dann, dass ich die Unterwäsche, die schöne, die ich trage, einfach nicht so heiß waschen möchte. Also sind so, auch solche Sachen können es sein. Und wenn ich dann gucke, hey, Slip-Einlagen mit Plastik und Duft, ey, da wird's noch viel, viel schlimmer.
Auf jeden Fall.
Und auch dieses, hey, Auswaschen oder Sonstiges habe ich noch nie in meinem Leben, aber es ist wirklich
uns bitte auch, nicht machen, niemals.
Ja, niemals, ne?
Niemand. Niemand.
Und was mir da wirklich ganz krass eine Unterhaltung einfällt, das habe ich am Rande neulich beigebracht, dass eine amerikanische Frau, ich sage den Namen jetzt nicht, weil ich möchte es nicht bewerben, wirklich, es gibt Gummibärchen auf dem Markt, die kann man sich jetzt reinstellen.
Ich habe es gelesen. Aber sollte man die nicht essen? Du, ich glaube, die sollte man essen. Das ist nur zum Essen.
Der war jetzt sehr gut, der Humor war jetzt sehr gut, aber Fakt ist, Leute, die hat Gummibärchen, die soll man sich reinstopfen, damit der Geschmack der Vulva besser ist,
genau,
wenn man von einem anderen Menschen geleckt wird, um es jetzt wirklich mal so zu sagen. Sag mal, brennt euch der Arsch, ehrlich?
Aber das ist ja das ewige Thema, ne? Also Kinder sollen sich da nicht anfassen, also ein Junge wird eher nicht ermahnt, wenn er an seinem Penis rumspielt, ein Mädchen durchaus eher.
Und Männer spielen so oft an ihren Pimmeln rum, ehrlich, stand erst neulich in der Schlange, der hat sich die ganze Zeit es war ein erwachsener Mann, an seinem Pimmel rumgezupft. Ich habe gedacht, ich spinne. Das stellt euch mal vor, das macht eine Frau.
Nee.
Darf man nicht.
Nee, und auch gerade religiöse Familien, das ist ja auch ein, wie so ein Sakrileg, das darf nicht angefasst werden, das darf nicht berührt werden, es darf nicht befleckt werden, es darf nicht dreckig werden. Ja, und dann tritt die Ehe ein, aber dann soll man all das machen, was man vorher nie machen durfte oder geschweige dran denken durfte. Ja, und auch Kinder sollen erscheinen auf einmal aus dem Nichts. Aber es ist wirklich Erziehungssache. Das fängt schon wirklich an. Ich kann es immer nur wiederholen, dass die Kinder noch nicht mal ihre Genitalien ordentlich benennen können.
Ja, das habe ich schon mal besprochen, ne, mit Lea, da hat die das auch gesagt. Und ich habe auch in dem Zusammenhang schon mal gehört, dass es ein Riesenproblem ist, wenn Kinder ihre Geschlechtsteile nicht benennen können, wenn ihnen gerade auch irgendwas passiert.
Ja.
Weil dann kommen solche Sachen, der Opa hat seinen LKW in die Garage fahren wollen und so ein Kram. Und in Wirklichkeit geht es darum, dass das Kind sexuell missbraucht worden ist.
Total wichtig.
Also das geht nicht. Und das oben rum, unten rum, das hat alles seinen Namen, ne? Mhm. Oh Mann, du hast ja unterschiedliche PatientInnen in deiner Praxis. Also du schreibst ja auch ganz groß auf die Fahne, das habe ich nämlich recherchiert. Und das finde ich auch ganz toll, auch Transgender-Menschen.
Ja, also die ganze transqueere Community ist herzlich willkommen. Und eigentlich müsste ich das ja auch gar nicht bewerben, weil eigentlich jeder Arzt und jede Ärztin…
Das eigentlich sollte es total
eigentlich
normal
sollen,
sein.
Ne? Wir sollen ja politisch neutral sein und den Menschen annehmen, so wie der Mensch ist, nicht bewerten. Aber viele, viele Menschen erleben genau das. Ich möchte mich auch an dieser Stelle entschuldigen, wenn ich es nicht immer ganz schaffe, die Sprache inklusiv zu machen. Aber es ist unfassbar wichtig. Ich meine, Transmänner beispielsweise. Ja, Transmänner rufen mit einer männlichen Stimme aufgrund der Testosterontherapie bei der gynäkologischen Praxis an und sagen, ich hätte gerne einen Gyn-Termin. Die legen auf.
Ehrlich?
Die verstehen das nicht. Die denken nicht nach. Also ich sage immer, jeder Mensch darf gerne zu mir kommen, darf sich gerne einen gynäkologischen Termin vereinbaren. Der oder diejenige wird schon wissen, warum.
Ja.
Weißt du? Also es gibt auch Brustkrebs bei Cis-Männern. Also es gibt so viele Gründe, warum man das machen sollte. Und Menschen, die weiterhin eine Vulva haben, die muss auch versorgt werden. Also auch die Zervix, also blödes deutsches Wort, Gebärmutterhals. Krebsvorstufen können sich weiterhin bilden, gerade wenn das vaginale Biom sich durch Östrogenabwesenheit sich verändert hat. Auch anfälliger für Cervix-Geschichten auch. Also wenn sie weiterhin, Penis- und Vaginasex haben, ja.
Weil das nochmal ganz kurz zum Verständnis. Ich habe da nämlich auch, und ich frage immer nach, immer nach, weil ich das ganz wichtig finde, dass alles, was gesprochen wird, verstanden wird. Ich hatte nämlich neulich so einen Moment, da ging es auch eine Transfrau und ich so, oh, wow. Und ich habe mich aber vertan. Also Transfrau und Transmann. Also ein Transmann ist ein erklärst du mir besser.
Schau. Also ein Transmann ist eine Person, die sich immer schon als Mann identifiziert hat, aber vielleicht mit Vulva, Vagina und Cervix geboren wurde, also in dem Körper des anderen Geschlechts, wenn man es binär sehen will. Und vielleicht, also man muss nicht zwingend eine Hormontherapie. Also ich bin ein Transmann, auch wenn ich das sage, dass ich das bin.
Ja.
Also da gibt es keinen, man muss Hormone bis hin zur geschlechtsangleichenden Operation. Also
ist ja alles,
wenn die Person das sagt, dann ist es so. Aber da gibt es verschiedene Abstufungen. Manche wollen nur Testosteron nehmen, manche wollen eine Mastektomie, also eine Entfernung des Brustdrüsenkörpers. Andere wollen alles, also bis hin zur Phallusaufbau, also Neupenis quasi. Mhm.
Und das Thema ist halt einfach, es ist da, ja. Also wir leben in einer Gesellschaft und ich finde das total toll, dass das jetzt so anerkannt ist, dass das normaler wird, weil ich bin mit dem Thema schon vor, bestimmt 20 Jahren schon mal in Verbindung gekommen. Ich möchte da gar nicht weiter ausholen, aber alles, was zu dem Thema es damals gab, das ist natürlich alles verboten gewesen. Das war alles geheim. Es ist alles, durfte niemand drüber sprechen. Das ist so ein Albtraum für die Person an sich gewesen, weil wirklich dann mit Verstecken und allem. Und dass das heute, das muss normal, noch viel, viel normaler werden. Und eben, wie du sagst, der wird ja einen Grund haben oder sie wird einen Grund haben, warum sie bei dir einen Termin haben möchte.
Ja. Und das nehmen wir an. Das wird sich ja dann herausstellen, ob ich helfen kann oder nicht.
Oh, wie schön. Oh, das ist total toll. Du bist ja auch zusätzlich noch in der Sexualmedizin oder du machst Sexualmedizin, Gesprächstherapie. Was bedeutet das?
Also in meinem Fall ist das eine Zusatzbezeichnung, also 2 Jahre Weiterbildung an der Charité bzw. Berlin School of Sexual Health unter der Leitung von Herrn Professor Bayer.
Mhm.
Und das ist die syndiastische Sexualtherapie in diesem Falle. Also Syndiastik bedeutet Gemeinsamkeit zu zweit mit der Idee, dass wir Menschen ein Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit haben kann. Das kann nicht nur im Paar-Setting sein, das kann auch in der Polygamie, also das kann man sicherlich auch darauf anwenden. Und die syndiastische Sexualtherapie ist dann letztendlich ein biopsychosoziales und fächerübergreifendes Therapiekonzept, das letztendlich paarbezogene Gesprächsintervention plus minus medikamentöse Therapie anbietet. Und Sexualmedizin ist eine Zusatzbezeichnung für Fachärzte. Also ohne Facharzttitel geht das nicht.
Mhm.
Wir haben GynäkologInnen, UrologInnen, InternistInnen, NeurologInnen, aber auch PsychologInnen. Also Menschen, die Psychologie studiert haben, können auch diese Zusatzbezeichnung bekommen.
Okay. Und was ist da der Unterschied zum Beispiel, wenn ich zu dir komme mit einem Thema oder mit was für Themen kommen die Menschen zu dir, anstatt dass ich zu einem Sexcoach oder zu einer Sexcoach-Frau gehe oder zu einer Sexualtherapeutin?
Ich würde sagen, dass die Themen immer gleich sind. Das wird halt nur anders benannt. Also Sexualtherapeut kann ja jeder sein. Also jeder kann auch Coach sein. Ja. Es gibt keinen Zwang, irgendwie ein Studium abgelegt zu haben oder eine Ausbildung abgelegt zu haben. Also kann man einfach machen. Und es gibt sicherlich Menschen, die auch Naturtalente sind. Der Unterschied aber in diesem Setting ist, dass wir zum Beispiel auch unter Supervision stehen. Also das ist auch so ein qualitatives Merkmal, ob man guckt, diese Gespräche machen ja auch was mit mir selbst. Ich habe ja auch mein kleines Päckchen auf meinem Rücken. Ne? Und dass man auch neutral das beleuchtet, also sich selbst, aber auch, wenn man ein bisschen stuck ist mit den PatientInnen, dass man regelmäßig zur Supervision geht. Ne?
Oh wow, dass man sich praktisch austauscht mit anderen Fachärzten und man, über die Themen.
Ja, dass man halt nicht wie mit dem Führerschein vor 20 Jahren gemacht, haben sich so komische Sachen eingeschlichen, ja, dann hat man das nicht mehr auf dem Schirm. Und es gibt ja verschiedene Ansätze, also sexkorporell beispielsweise. Es gibt Menschen, die so ein bisschen mehr hands-on sind, also die so körperliche Arbeit auch leisten. Also jetzt nicht käufliche Liebe in dem Sinne, sondern helfen, den Körper zu explorieren. Also es gibt multiple Ansätze und unser Ansatz ist so diese Paarbindung, erfüllte Grundbedürfnisse und in Kombination mit medikamentöser Unterstützung. Die klassische sexuelle Funktionsstörung ist ja eher sowas wie Erektionsstörung.
Da haben wir ausnahmsweise mal einen Mann zuerst, ne? Ausnahmsweise.
Ja, aber das hat eine große Auswirkung natürlich. Ja. Und bei Frauen in Anführungsstrichen ist das eher der Libido-Verlust oder Schmerzen. Also sind sexuelle Funktionsstörungen seltenst, sexuelle Präferenzstörung habe ich momentan in der Praxis. Die sind dann eher an der Charité beispielsweise angebunden. Also Menschen, wie soll man das sagen? Wir sagen Paraphilie auch genannt, also Störung der Sexualpräferenz. Ich meine, das Feld wurde jetzt immer weiter und also zum Beispiel wurde die BDSM-Szene rausgenommen aus der Paraphilie.
Das war eine Sexualstörung.
Haben die nicht, also Präferenzstörung, also ist jetzt rausgenommen. Also man hat jetzt gesagt, okay, das gehört jetzt mit dazu quasi. Also Paraphilien können zum Beispiel unbelebte Objekte sein, also der Lackschuhfetisch beispielsweise oder natürlich auch nicht einverständnisfähige Personen, also Stichwort Pädophilie, solche Sachen, ja.
Weil das ist ganz klar, also Pädophilie, da haben wir verrückterweise auch an dem Tag, wo wir uns kennengelernt, drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind.
Ich aber auch
nicht. Es war sofort so deep und ich wollte dann auch wissen, weil ich ja immer so neugierig bin und manchmal frage ich schneller, als dass ich denken kann. Pädophilie ist ja wirklich, das hast du mir damals schon erklärt, eine Krankheit, ne?
Es ist keine Krankheit, sondern es ist eine Situation, die man nicht ändern kann. Also das ist sicherlich problematisch ist, sexuelle Erregung bei Kindern zu verspüren, ist ja klar. Aber wir sind so, wie du hier sitzt, so wie ich hier sitze, wir sind das Produkt unseres bisherigen Lebens. Da gab es Faktoren, da gab es Einflüsse, da gab es Hormone und dann sitzen wir hier mit 41 und 51 mit unseren ganz eigenen Vorlieben. Und die ist ein Sexskript, also es ist ein Skript, also ein Präferenzskript, das nicht veränderbar ist. Man kann versuchen, damit umzugehen als Person, die betroffen ist, die Pädophilie verspürt, aber es ist nicht änderbar. Also es kann man nicht weggradieren.
Und das kannst du auch nicht heilen
Nein.
in dem Sinne.
Nein.
Das heißt, die Menschen sind so richtig, also die sind geprägt worden durch irgendwas in der Frühkindheit. Oder?
Irgendwas ist irgendwann mal passiert und das hat dann dazu geführt, dass sie eher auf den kindlichen Körper geeicht sind.
Okay, weil das ist ja wirklich… Das
und
ist
sie leiden. Sie leiden sehr.
Das ist ein unglaubliches Thema, ja. Weil man denkt, ja, das ist, ja klar, es ist natürlich verboten und es ist furchtbar und es ist alles ganz, ganz schrecklich. Aber Fakt ist, da steht ja ein Mensch dahinter. Das ist ja keine Maschine oder kein Roboter oder nicht der Teufel oder der Satan, was auch immer. Es sind ja wirklich, also ich glaube nicht, dass jemand sich sowas freiwillig aussuchen würde.
Nein.
Auf gar keinen Fall. Alle würden darauf sagen.
Verzichten wollen, ja.
Ja. Weil das gibt ja eigentlich nur eine Möglichkeit und das heißt, komplett auf Sex zu verzichten und sich auch abzu knipsen von dem, um es nicht zu haben, oder?
Das versuchen ja viele, das hatten wir auch schon besprochen, das klappt nicht. Also indem man das einfach ausblendet und versucht, das zu ignorieren, ist es schwieriger. Also man kann jetzt in Paar-Setting halt wunderbar versuchen, über die Syndiastik beispielsweise die Sexualität aufgrund des Paardaseins zu fördern.
Mhm.
Ne? Also der Reiz wird nie so groß sein wie ein Kind leider in dem Moment, aber es ist nicht ausschließbar, dass man trotzdem eine einigermaßen erfüllte Sexualität haben kann. Mhm. Aber man muss sich dem stellen und muss drüber reden.
Mhm. So wie es bei allen anderen Sachen genau. Einfach auch ist, weil jeder hat andere Präferenzen, ja. Jeder hat andere Vorlieben, jeder reagiert auf andere Dinge. Das ist echt spannend, ne? Ist wirklich spannend. Weil also bei mir, ich weiß das ja auch, also da habe ich, bei mir ist echt einiges schiefgelaufen in meiner Jugend, durch mein Trauma mit meiner Mama und so weiter und so fort. Und ich denke mir manchmal, also da habe ich Gott sei Dank echt Glück gehabt, dass da bei mir nichts reingekrätscht ist, dass mir da nichts passiert ist, dass meine Vorlieben auf einem Niveau sind, mit dem ich umgehen kann. Gut, für Berlin ist es jetzt ein bisschen schwierige Verhältnisse, wenn man auf Blümchensex steht.
Gehört zum guten Ton, das nicht zu tun, wa?
Nee. Ja, ja. Das ist aber schon in Berlin so, doch.
Ja, aber es ist ja auch nicht immer alles echt, was
das merke ich jetzt
was
auch
die Leute, langsam, es ist ja. Auch so, zum Teil auch sich profilieren. Und
ja,
sich,
ja.
Also nein, man muss, es ist nicht immer alles so, wie die Leute sagen.
Ja, das habe ich jetzt langsam auch gemerkt. Also,
es sind auch Menschen, die sagen, die wollen nur One-Night-Stands. Die meisten suchen doch etwas, aber haben zu viel Angst, sich zu binden.
Ja. Ja, Bindungsängste, ne? Mhm. Das kenne ich auch jetzt nicht von mir persönlich. Also sie kommen, tauchen manchmal auf. Ich hätte schon gerne Bindung, aber nicht um jeden Preis. Also dafür lebe ich mein Leben zu sehr, um mich auf was einzulassen, was einfach mir es nicht besser macht, sondern einfach nur schwieriger und anstrengender. Das brauche ich halt auch nicht. Aber ja, das vermisse ich schon auch. Also gebe ich offen und ehrlich zu. Meine Pause ist ja jetzt schon seit Dezember. Also jetzt haben wir Ende Mai. Boah. Dürfte mal wieder. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Also ich kann hier nur Werbung machen für diese wunderschöne, tolle, talentierte, übersexy Frau. Liebe Männer, meldet euch.
Ach Gott, wie süß, danke. Ich war ja Kandidatin bei Shopping Queen.
Ja, genau.
Und dann macht sie auch noch MILF Life Crisis Podcast. Was für eine MILF.
Dabei eine Frau, die mit sich in Kontakt steht. Jackpot, Leute. Jackpot. Ja.
Wie gesagt, ich war ja bei Shopping Queen Kandidatin, das habe ich dir vorhin auch kurz erzählt und da stehe ich hier im Flur und es wird ein Ausschnitt im Fernsehen gezeigt, weil ich habe schon gesagt, ich würde ganz gern erwähnen, ich will halt nicht rüberkommen wie die notgeile Alte, die jetzt ganz dringend einen Typ braucht, weil das ist einfach nicht die Wahrheit, aber ich habe gedacht, so im Fernsehen kann man das mal fallen lassen. Und dann,
by the way, ich bin Single.
Und dann habe ich halt gesagt, ja, und hier da hier in der Wohnung könnte ich schon mal so die ein oder andere kräftige Hand oder dass man mal hier was macht, kam irgendwie so raus und meinte Guido so, aber für nichts anderes braucht die Frau auch jemanden. Also er hat mich wirklich als total selbstbewusst gesagt, die Frau braucht nichts. Also die ist ja total in rein mit sich selber. Also die braucht für ein paar handwerkliche Sachen, aber das war es dann auch schon. Hat er mir ein bisschen die Nummer im Fernsehen versaut.
Schweinerei. Ja, das ist halt immer so ein Fehlgedanke. Ne? Das, manche haben ja auch einfach Angst. Die sehen eine tolle Frau und haben vielleicht keine Lust, auch diese Arbeit zu leisten.
Ja.
Das habe ich ja vorhin auch schon zu dir gesagt. Ja. Also je älter ich werde, je mehr ich reflektiere, je mehr ich mir den Kopf zerbreche über mich und mein Leben, desto weniger habe ich Lust auf Menschen, die überhaupt nicht bereit sind, diese Arbeit zu leisten.
Ganz genau.
Also im Privatleben natürlich.
Ja. Ganz geht mir nämlich ganz genauso. Also Welpenschule hat eine Freundin zu mir mal gesagt, also Welpenschule brauchst du keine Maike.
Ja
und das ist auch für mich absolut so der Fall. Und das wird schon alles so kommen, wie es kommen soll. Ich bin jetzt keine frustrierte Alte, die händeringend jemanden sucht, nur nochmal fürs Protokoll.
Ja.
Aber schön war's schon.
Kommunikation ist Gold wert. Einfach mal sich ein paar Gedanken machen, was man da so alles sagt und denkt und ausstrahlt und dass man einfach in Kommunikation bleibt.
Ja. Ich habe jetzt neulich auch einen Spruch gekriegt, den habe ich schon lange nicht mehr gekriegt, also hier in Berlin nicht, aber in München habe ich den öfter, du siehst doch so gut aus, du bist doch so schlank, also ich verstehe gar nicht, dass du keinen Partner hast. Boah, ey, da könnte ich, also da muss ich wirklich, muss ich mich ernsthaft zusammenreißen, nicht komplett auszurasten. Du siehst so gut aus und bist doch auch noch schlank. Dann denke ich mir, was würdest du denn jetzt zu einer Frau sagen, die jetzt nicht ganz so gesegnet ist vom Universum und auch vielleicht jetzt tatsächlich mit ihrem Körpergewicht irgendwelche Issues hat. Ey, das ist doch eine Frechheit, so einen Satz zu sagen.
Liebe ist mehr als nur der Körper.
Ja, bitte.
Und das soll auch so sein und bleiben. Also es gibt, es, als ob man unwürdig wäre, Liebe zu bekommen und körperliche Zuneigung, bloß weil man jetzt nicht der Norm entspricht. Ja. Aber das hat ja die Gesellschaft ja auch wunderbar uns auch schon anerzogen.
Ja, natürlich.
Ich muss nur, seitdem ich denken kann, Magazine aufschlage, um mich sofort, ich sag mal, auf Deutsch dick und hässlich zu fühlen.
Ja.
Weil das uns einfach so beigebracht wurde.
Ja.
Aber auch den anderen beigebracht wurde. Also, dass Menschen auch so denken, dass man ja nur erfüllte Liebe haben kann, wenn man
perfekt aussieht.
Mhm. Ja.
Also, umso wichtiger, dass wir zwei super authentische Frauen da echt ein anderes Standing in die Welt setzen und auch du mit deinem Beruf einfach wirklich aus dieser Norm schlägst und sagst, hey, ihr könnt mich mal, Leute, ich bin die ich bin. Meine Praxis heißt so, die sieht so aus, da werden einfach alle Menschen gleich behandelt. Du, ich stelle auch noch Vulven aus, auch wenn das Charlottenburg nicht sehen will. Ey, das kann ich mir richtig vorstellen. Bei Charlottenburg, nur kurz als Hintergrundinfo, ist ein bisschen München-touchig.
Ein bisschen konservativ.
Also ich habe da auch damals eine Wohnung gesucht und ich habe das gesehen und mir die Ecke angeguckt und habe gesagt, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber sie ist trotzdem sehr schön.
Liebe Grüße an dieser Stelle an meinen Vermieter. Der immer zu mir gehalten hat.
Ehrlich?
Ja, der einfach ein Goldstück von Mann ist.
Ehrlich?
Ja, I love him. Also wirklich, der ist der beste Vermieter der Welt. Ja,
ja, das ist natürlich großartig, wenn man so eine Unterstützung hat und du da auch wirklich ernst genommen wirst. Gell?
Ja.
Also für alle ganz kurz, wir sind nämlich tatsächlich schon fast am Ende von unserem Gespräch, Helen. Wir haben vorher noch gesagt, es geht so schnell.
Was sag ich denn?
Was sag ich denn? Über was sprechen wir eigentlich? Und zack, bumm, ist es rum. Aber ich sag ja auch hier wieder an der Stelle, vielleicht bekomme ich Helen ja nochmal vors Mikrofon. Da traue ich mich einfach, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Ja, ich möchte nochmal sagen, du hast eine Praxis obenrum, untenrum in Charlottenburg. Ihr könnt alle, wir braucht da nicht googeln, schaut in die Shownotes. Ich packe da alle Infos rein. Ja, die Frau ist einfach, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, sich offen und ehrlich mit dir zu unterhalten, weil du hast auch diese Ausstrahlung, dass ich auch jetzt das gar nicht komisch finden würde, obwohl wir uns kennen, mich hier nackt auszuziehen und du guckst untenrum rein.
Das ist mein Job.
Das ist dein Job.
Und ich mache ihn sehr gern. Und es ist unfassbar wichtig, ja, auch den Raum zu haben. Also bei mir gibt es ein Neon-Sign, so wie bei dir das On-Air gerade.
Mhm.
Bei mir gibt es ein Sign, wo drauf steht Safe Space. Also das ist ein soll ein Raum darstellen, wo alle Menschen alles sagen können, nicht bewertet werden und ernst genommen werden.
In diesem Sinne, sag ich, da fällt mir nämlich jetzt gerade echt nichts mehr dazu ein. Danke fürs Gespräch, liebe Helen.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Wir machen gleich einen Termin miteinander aus und dann sprechen wir weiter, weil ich hätte gerne, dass du in Zukunft meine Frauenärztin bist.
Das ist eine große Ehre. Vielen Dank.
Euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr die Folge gehört habt. Bleibt dran, gebt die Sterne, drückt auf den Sternchenknopf. Ich fieber immer noch für den deutschen Podcast. Ich habe noch keine Infos. Auch selbst wenn es nicht klappt, mache ich natürlich weiter. Ihr hört die nächsten Folgen und ja, passt gut auf euch auf und immer schön locker bleiben, obenrum und untenrum.
Tschüss, ey.
Tschüss. Life Crisis.